Einsteiger ein. Wir wollen mal sehen, wie sicher wir hier den Gottesdienst gestalten können. Das ist so etwas mit der Sicherheit. Ich bin ganz sicher, dass ich das erledigt habe. Ich bin ganz sicher, dass ich das mit habe. Ich war ganz sicher, letztlich, als im Auto nach Norwegen fuhr, dass ich auch die Papiere fürs Auto mit hatte. Aber zum Glück fragt ja in Norwegen niemand nach den Papieren, nur mein Mann, als ich bei ihm ankam. Ich musste ihn mich von Norwegen abholen. Sagt dann, jetzt fahre ich mal und gib mir mal die Papiere. Denke ich, Papiere, wo habe ich denn die Papiere? So, ich sage, es ist ein kleines schwarzes Heft, das muss irgendwo sein. Ja, sagt er, du wirst es doch wohl finden in deiner Tasche. Was man so in der Tasche hat, ich habe mal etwas größere Taschen mit, gibt es auch ganz viele kleine Taschen, mindestens 5 kleine Taschen. Ich dachte mir, man bleibt geduldig und ruhig, ich gucke in jede Tasche nach, es muss ja da sein, ich habe immer die Papiere vom Auto mit. Aber ich hatte keine Papiere mit. Und wir wollten unten von Stavanger ganz hoch, ziemlich in den Norden fahren. Ich sage, beruhig dich, es wird alles gut gehen. In Norwegen braucht man keine Papiere. Und wenn wir in die Kontrolle kommen, nein, kommen wir nicht. Wir fahren ganz ordentlich, immer 80 und dann auch 70 und halten uns an die Geschwindigkeit und passen gut auf. Es ist uns auch nichts passiert, außer einer ganz anderen Sache, mit der wir nicht gerechnet hätten. Straßen sind ja verkehrssicher. Norwegen ist ein Land von der Topografie, was ganz viel Berge hat, Fjorde und Tunnel. Denn nicht immer kann man über einen Fjord hinwegfahren, man bräuchte Stunden, um den zu überkreuzen. Darum bauen die Norweger Tunnel. Auch durch jedes Gebirge kann man nicht einfach so durchfahren, darum gibt es Tunnel. An dem Tag, als wir unterwegs waren, um nach Bergen zu kommen, kamen wir vor viele Tunnel so hin und stand immer so ein Schild, 60 fahren, keine Beleuchtung. Das kannten wir schon, keine Beleuchtung kannten wir gut. Aber dieser Tunnel war auch ein Tunnel, der erst im Rohbau war, der war noch gar nicht gut fertig. Das heißt, der Asphalt war noch nicht fest, sondern die Straße war nur so festgefahren. Rechts und links die Felswände und einen weißen Streifen gab es auch nicht. Aber als wir reinfahren, gab es doch Licht. Ich dachte, wunderbar, ein bisschen Licht, orangefarben ist schon gut. Mitten in dem Tunnel wackelte es irgendwie, wir hörten Knacken, dann gab es gar kein Licht mehr. Wie weit ist es da mit der Sicherheit? Wie fühlt man sich, wenn man sitzt in so einem Auto, stockdunkel, man kann erstmal nichts erkennen, man weiß nur, irgendwo ist da die Wand. Die Norweger sind nicht so großzügig, dass sie ganz große Tunnel bauen, weil sie ja immer viele bauen. Also ist der Tunnel immer sehr schmal, sodass man nicht viel Platz hat zu der Wand und auch nicht viel Platz in der Mitte. Ich dachte nur, lieber Gott, lass bloß keinen Lastwagen kommen, so einen eklig großen, dann wird es hier ganz schlimm. Mit der Zeit sieht man das zum Glück ein bisschen besser, wenn man im Dunkeln fährt. Die Augen gewöhnen sich daran. Und so sind wir langsam durch den Tunnel gefahren, bis ich an ein Schild kam, wo ich gesehen habe, 3 Kilometer zeigte es rückwärts und 5 Kilometer noch vorwärts. Und da war mir doch ganz anders, dass ich dachte, noch 5 Kilometer im Dunkeln zu fahren. Da fühlte ich mich wirklich ganz doll unsicher und habe nur gesagt, lieber Gott, lass mich nicht die Nerven verlieren, lass mich ruhig bleiben und ruhig weiterfahren. Und diese Art Tunnel bis nach Bergen fährt man mindestens 40 Tunnel, bis man von Ålesund, was an der Westküste liegt, genauso an der Westküste wieder runterkommt nach Bergen. Aber es ist eine tolle Landschaft, ist ganz interessant. Aber da habe ich auch für mich gelernt, was es bedeutet, Sicherheit in dem Sinne, wie wir es aus Deutschland kennen, loszulassen und mich nur auf die Situation einzustellen und einfach zu sehen, was kommt und ob es klappt. Ich möchte mit euch heute in diesem Thema Sicherheit im Leben, was ein wesentliches Thema ist für uns als Menschen, für uns in Deutschland überhaupt. Ich finde, es gibt kein Land, das so viel Sicherheitsbestimmung hat, vom Festmachen des Kindersitzes, von der Vorschrift, wie der Kindersitz zu sein hat, von der Vorschrift über Autos, über Kochtöpfe, die Sicherheitsnormen entsprechen, alle elektronischen und elektrischen Sachen, alle Heizkörper und sonstige Dinge, wenn ihr das mal überlegt, haben Sicherheitsnormen. Und deswegen fühlen wir uns auch sicher. Hier kann einfach nichts schiefgehen. Außer, dass uns plötzlich Vodafone das Telefon und das Internet abgestellt hat. Das wussten wir auch nicht. Aber man lebt auch ohne diese Dinge. Ich würde gerne mit euch zuerst im Alten Testament etwas mit Hiskia betrachten und gehe dann ins Neue Testament
in die Evangelien und zum Schluss gucken wir noch etwas Texte an, ganz aus dem Hebräerbrief. Wir wollen einmal versuchen, uns da hineinzuversetzen. Wie war das mit den Menschen der Zeit damals mit ihrer Sicherheit? Wie groß war ihr Sicherheitsbedürfnis? Wie gestaltete sich Sicherheit in ihrem Leben? Hiskia, wisst ihr, war König von, König in Israel war Hiskia. Und Hiskia hatte etwas Besonderes. Gott sagte nämlich zu ihm: Hiskia, du wirst nicht mehr lange leben. Deine Zeit ist abgelaufen. Und das finde ich eigentlich ist schon ganz gut. Dann ist man doch auf der sicheren Seite, wenn ein jemand sagt, so lange lebst du noch und dann kann ich mich darauf vorbereiten. Aber Hiskia fand es überhaupt nicht gut. Hiskia hat mit Gott gehandelt. Herr, lass mich etwas länger leben. Und da passierte das Tolle, auf der Sonnenuhr ging die Zeit zurück und Hiskias Leben wurde verlängert. Und das heißt in Jesaja im Kapitel 39, als Jesaja den todkranken König besuchte, ordnete er an, man solle einen Umschlag aus gepressten Feigen auf Hiskias Geschwür legen, damit er bald wieder gesund werde. Hiskia aber wollte genau wissen, woran kann ich erkennen, dass ich geheilt werde? Er wollte sich sicher sein, wann werde ich geheilt, wie werde ich geheilt? Und vielleicht misstraute er auch den Heilungskünsten des Jesaja, der diesen Umschlag auf sein Geschwür legte. Aber Hiskia wurde wieder gesund. Und kurze Zeit, nachdem er gesund geworden war, kam eine Gesandtschaft des babylonischen Königs und besuchte ihn. Der König hatte nämlich gehört, der König aus Babylonien, dass Hiskia nach einer schweren Krankheit wieder gesund geworden war und ließ ihm einen Brief und Geschenke überbringen. Er hatte Anteil genommen an Hiskia und hatte das vielleicht auch bewundert und gesagt, Mensch, toll, der war so schwer krank, der ist wieder gesund geworden. Hiskia empfing die Gesandten freundlich und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus. In alle Kammern ließ er sie schauen. Sie sahen Silber, Gold, kostbare Öle, Gewürze und sogar das Waffenlager hat ihnen Hiskia gezeigt. Und im ganzen Palast gab es nichts, was er diesen Gesandten nicht gezeigt hätte. Jesaja hörte davon und er geht zu Hiskia, fragt, was es für Männer waren, die zu ihm gekommen waren. Und Hiskia erklärt es, war eine Gesandtschaft aus Babylon. Die wollten wissen, wie gut es mir geht. Und was hast du ihnen gezeigt, fragte sie Jesaja. Sie haben alles gesehen, was ich besitze. In jede einzelne Schatzkammer haben sie geguckt. Alles, was ich besitze, alles, was mir gehört, an Werten, habe ich ihnen gezeigt. Und da sagt Jesaja zu Hiskia, hör zu, was Gott dazu für eine Meinung hat. Alle diese Schätze werden einmal weggenommen werden von dir und die Babylonier werden kommen und werden alle, die im Land sind, die jungen Männer und Kinder verschleppen. Hiskia sagt darauf, der Herr weiß, was er tut. Ich beuge mich seinem Urteil. Wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Ruhe herrschen. Hiskia hat ganz andere Maximen. Hiskia wird wieder gesund und das, worauf er seine Sicherheit setzt, ist alles Vermögen, sind die Waffen, sind seine Kammern, wo er die Reichtümer angehäuft haben. Und dann ist er noch so egoistisch, dass er sagt, naja, ist ja gut, ich verstehe, dass Gott vielleicht nicht einverstanden war, aber ich möchte noch in Frieden leben. Das ist eigentlich das Denken des modernen Menschen. Wir sehen ja ein und sehen auch, wie die Welt heute ist. Wir begreifen, dass es keine Welt ist, die ruhig vor sich hin lebt, sondern wir sehen gerade in der Zeit heute, in dieser Zeit, in der wir leben, so viele Veränderungen, so viele Probleme, die von allen Ecken und Enden auf uns zukommen, dass eigentlich wir gar nicht mehr wissen, wie sollen die Lösungen aussehen. Wir haben die Konflikte in Syrien. Wir haben hier in Hamburg die Konflikte mit den Asylanten, mit den Menschen, die kommen aus anderen Ländern, um hier Obdach zu finden. Es sind ja nicht nur einige, die kommen, es kommen immer mehr, immer mehr. Wir sehen die sozialen Spannungen in dieser Welt. Wir haben hier Sicherheit. Wir wünschen uns diese Sicherheit. Wir wünschen uns ein Leben in Sicherheit. Und das, was von außen, aus anderen Ländern, durch Eurokrise oder anderen Dingen auf uns zukommt, macht uns unsicher, lässt uns fragen, wie sind diese Probleme zu lösen? Was macht der Mensch, wenn er sich unsicher fühlt? Er sucht sich einen Platz, wo er sicher leben kann. Eine Frau sagt einmal, ich habe einen tollen, gemütlichen, roten Sessel. Wenn das Leben mir zu nahe kommt, setze ich mich in diesen Sessel und da fühle ich mich sicher. Jeder Mensch braucht eine Komfortzone, eine Sicherheitszone für sich ganz persönlich. Wir brauchen sie umso mehr, je mehr alle Dinge um uns herum sich verändern, anders werden, nicht mehr so beschaulich und ruhig. Das Leben ist nicht so einzuordnen, jetzt ist es so und dann macht man das so, denn es verändert sich von heute auf morgen. Auch unser persönliches Leben verändert sich heute viel, viel schneller, als es noch das Leben war, vielleicht sagen wir mal in den 60er Jahren, wo alle wussten, jetzt geht's geradeaus, jetzt geht's voran, wir werden aufbauen. Aber hinter uns, die Generation meiner Eltern, hatte ein ganz anderes bewegtes Leben zwischen Flucht und Krieg und anderen Dingen. Ist ein Leben nie so sicher, dass es immer so bleibt, wie es ist? Ist das auch vielleicht unser Wunsch, dass Dinge so bleiben, wie sie sind? Sicherheit heißt sorglos leben. Sicherheit heißt Krankenkasse haben. Sicherheit heißt versichert zu sein. Sicher sein, dass mein Auto fährt, Inspektion, die richtigen Reifen, die Wohnung ist sicher. Ich habe Schlösser, ich habe vielleicht noch extra Schlösser, damit die Wohnung wirklich sicher ist. Alles, was der Mensch kann, macht er eigentlich, um sich sicher zu fühlen. Und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist unterschiedlich. Manche brauchen es sehr sicher, manche brauchen es weniger sicher. Als Jesus lebte, war es eine Zeit ohne Krankenversicherung, ohne Lebensversicherung, ohne Ärzte, ohne Krankenhäuser, ohne sonstige Versicherung. Auch keine Sozialversicherung oder ein soziales Netz, was Menschen auffing. Jesus selber hatte auch kein Zuhause. Als ihn einmal ein Schriftgelehrter fragte, wo er denn wohnt, sagt Jesus, die Füchse haben einen Bau, ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Jesus, wissen wir, zog ja von einer Stadt zur anderen. Er hatte eigentlich keine Sicherheit. Keine Sicherheit in dem Sinne, wie wir das heute finden. Jesus' Sicherheit war eine andere Sicherheit. Es war die Sicherheit eines Menschen, die Sicherheit des Gottessohnes. Aus dieser Verbindung, die Jesus zu seinem Vater hatte, schöpfte er alle Sicherheit, die es ihm möglich machten, auf dieser Erde zu leben. Und diese Sicherheit, die er selbst hatte, forderte er auch von seinen Jüngern. Denn in Matthäus 8, Vers 19 lesen wir, dass er seine Jünger einfach losschickt. Er schickt sie einfach in die anderen umliegenden Dörfer und sie sollten kein Geld mitnehmen, sie sollten keine Tasche mitnehmen und sie hatten keine Kleider zum Wechseln und sie hatten kein großes Paket mit Lebensmitteln, keine geschmierten Brote und nichts zu trinken mit und sie hatten auch keinen Kompass mit, sie hatten keinen Reiseführer über die Dörfer, wo sie hinkamen, sie sollten einfach nur gehen. Was mutet ihnen Jesus zu? Sie sollten einfach losgehen, einfach so. Die Jünger sind gegangen und sie haben ihre Erfahrungen gemacht. Sie haben sich nicht beklagt, aber sie sind losgegangen und haben das getan, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sicherheit, bedeutet das auch losgehen für dich oder bedeutet Sicherheit bleiben für dich? Sicherheit bedeutet, sich nicht zu verändern, sondern möglichst in dem zu bleiben, was ich mir aufgebaut, was ich als sicher gefunden habe. Und wenige Menschen nur haben Mut, das Sichere zu verlassen und ins Unsichere zu gehen. Es ist so, als ob du zwischen Eisschollen bist und hast eine kleine Eisscholle. Und an dir treibt eine größere Eisscholle vorbei. Du müsstest aber deine Eisscholle verlassen und müsstest dich trauen zu springen auf die große Eisscholle, damit du in Sicherheit bist. Sicherheit heute ist eigentlich ein großer Teil unseres Lebens. Und ich denke, dass wir Deutschland als sicher empfinden können. Bei uns sind viele Dinge gut geplant. Viele Dinge sind einfach wunderbar geregelt. Der reiche Jüngling ist jemand, der Jesus begegnet, nach Matthäus 19. Er hatte eigentlich ein gesichertes Leben durch sein Einkommen, durch sein Reichtum war er sicher. Aber er war verunsichert auf eine ganz andere Weise. Und deswegen musste er mit Jesus sprechen und Jesus fragen. Matthäus 19, ab Vers 16. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum treibt ihn diese Frage um, wo es ihm doch eigentlich gut geht? Er hat ein gutes Leben, er hat alle finanziellen Mittel zur Verfügung. Warum fragt er jetzt noch nach einem ewigen Leben, was eigentlich in der Ferne lebt, wo er gar nicht wissen kann, ob es das sicher ist? Und er spürt auch nicht diese Sicherheit. Er spürt nicht, dass dieses ewige Leben etwas Sicheres für ihn ist, denn er stellt ja die Frage, was muss ich machen, damit ich dieses ewige Leben bekomme? Was meinst du denn mit gut? Erwidert Jesus. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Eigentlich einfach. Du kannst Sicherheit hier bekommen, wenn du dich nach den Regeln der Gesellschaft verhältst. Du bist sicher, wenn du dich anmeldest, wenn du dich meldest, wenn du in deiner Wohnung nach den Gegebenheiten lebst, wie es jeder von dir erwartet. Du bist sicher, wenn du deine Beiträge an die Krankenversicherung zahlst. Du bist sicher vielleicht auch, wenn du in deine Lebensversicherung einzahlst. Wenn du dich nach den Geboten, nach den Ordnungen verhältst, dann bist du sicher. Der Jüngling aber fragt nach: Welche Gebote denn? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über einen anderen. Achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Klare Regeln geben Sicherheit. Für Kinder ist nicht so wichtig wie klare Regeln, weil diese klaren Regeln, die immer die gleichen Regeln bleiben und sich nicht stündlich verändern, Sicherheit geben, weil ich weiß, woran ich mich halten kann. Und diese Sicherheit braucht der Mensch. Und die Gebote sind auch eine Form von Regeln, die uns Sicherheit geben. Aber der Jüngling antwortet ganz anders. Daran habe ich mich doch immer gehalten. Ich habe doch all diese Regeln gehalten. Ich habe die Gebote gehalten. Gibt es für mich die Sicherheit, die Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe? Warum eigentlich nicht? Und er stellt diese Frage: Was muss ich denn noch tun? Jesus antwortet ihm: Wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast, und gib den Armen das Geld. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, und der kann nicht verloren gehen. Und dann komm und folge mir nach. Alles weggeben, was er hat, alle materielle Sicherheit aufgeben, alles, was ich habe. Würden wir das freiwillig tun, unsere materielle Sicherheit aufzugeben? Für eine praktische Nachfolge, so wie es damals war, Jesus, sind sie ja mit ihm gegangen. Er hatte ja einen ganzen Stamm von Jüngern, die mit ihm zogen, von Ort zu Ort. Und wir wissen von seinen Jüngern, dass sie ihre Eltern verließen, ihren Beruf, ihre Netze ließen sie liegen und sie gingen wirklich mit. Sie verzichteten auf eine materielle Sicherheit und gingen Jesus hinterher. Und diese Forderung hat Jesus auch nochmal an den reichen Jüngling: Verkaufe alles, was du hast. Wenn uns Jesus heute sagt: Verkauf alles, was du hast, und dann kannst du ein Jünger sein. Ich habe ziemlich viel Sachen, kleine, große, Sachen, an denen mein Herz hängt. Ich habe Möbel, die ich gerne mag, ein kuscheliges Bett und ganz viele schöne Kissen. Alles aufgeben? Ist es wirklich so, dass Gott uns heute auch noch meint, gib alles auf, verkauf alles und dann bist du frei? Möchte ich wirklich aus dieser Sicherheit, die heute meine Sicherheit ist, mein Zuhause, meine bekannten Wege, die ich gehe, meine Krankenversicherung, meine Lebensversicherung, will ich das wirklich alles aufgeben? Muss ich das aufgeben, Herr, um dir zu folgen? Ich denke, wir können es nicht vergleichen, weil wir heute in einer ganz anderen Zeit leben. Wir brauchen gewisse Dinge um uns herum, um in dieser Welt, in diesen Zeiten, in diesem Leben zu leben und zu überleben. Aber eins stellt Jesus doch als eine gewisse Anforderung an uns. Verknüpf dich nicht zu sehr mit diesen Dingen, von denen du deine Sicherheit nimmst. Überprüfe dich und frage, woher kommt deine Sicherheit hier im Leben? Ist es nur das Materielle? Sind es nur die ganz gewohnten Dinge und Wege, die du gehst? Kannst du dich frei machen? Kannst du dich frei machen, Mensch, um dich ganz auf mich einzulassen? Wie viel Zeit an einem Tag hast du mit Jesus? Wie viel Zeit habe ich mit Jesus? Und ich war ganz erstaunt, als ich mir diese Frage gestellt habe, dass es ganz wenig Zeit ist, im Verhältnis zu ganz vielen anderen Dingen, die ich am Tag tue. Ja, Jesus begleitet mich und ich spreche mit ihm in meinen Gedanken und ich bitte ihn um Hilfe für alle Dinge des Tages und ich spüre, dass er bei mir ist. Aber eine Auszeit zu nehmen, nur für Jesus, fällt mir sehr schwer. Und es würde mir ganz doll schwerfallen, wenn Jesus sagt, du kannst nicht in das ewige Leben kommen, du kannst es gar nicht erreichen, weil du viel zu sehr an deinen Sachen hängst. Und ich muss mich auch fragen, wie sehr hänge ich an meinen Sachen. Als wir vor 7 Jahren nach Norwegen gegangen sind, hatten wir einen großen Container, der hier von Hamburg verschifft wurde, hoch nach Ålesund. Als der Container in Ålesund ankam, stellte sich heraus, dass es gar keinen Lastwagen gab, der diesen Container aufnehmen konnte. Und wenn es einen gegeben hätte, wäre der nicht in der Lage gewesen, diese kleine Straße, in der wir wohnten, runterzufahren, um uns alles, unsere eigenen Sachen, anzuliefern. Dieses Problem wurde gelöst, indem der Container im Zoll geöffnet wurde, alle Sachen rauskamen und auf verschiedene kleinere Autos verladen wurden. Was bei mir unten ankam, war zum Glück mein Sofa, mein Tisch, ein paar Küchenmöbel, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten, weil jeder Norweger hat sein Küchenmöbel im Haus. Aber das war unsere Sicherheit. Wir nehmen die Möbel mit. Wir wissen nicht, ob da wirklich eine Küche ist. Jeder Norweger hat eine Küche in seinem Haus, wenn er umzieht, und jede Menge Kleiderschränke. Das wird da nicht so gebraucht wie hier. Aber es fehlten ganz viele andere Sachen. Es fehlte der Plattenspieler oder so ein Digitaldings, sowas. Es fehlten Boxen, es fehlten ganz viele Sachen. Und wir haben ausgepackt und hingestellt. Und mein Mann sagt, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Auf diesem Weg von dem Container in die anderen Wagen und wieder runter zu uns. Und es waren alles Menschen, die sprachen nicht Norwegisch. Die kamen aus Lettland, die kamen aus Russland und haben da gearbeitet als Packer am Hafen und brachten das zu uns. War ein großer Teil oder Sachen, die wir uns lieb waren, verschwunden. Und mein Mann war fassungslos, wie das passieren konnte. Es war doch alles aufgeführt in einer Liste. Jedes Teil, was im Container war, war aufgeführt in einer Liste, damit wir durch den Zoll kamen. Und dann musste das alles auch vorgewiesen werden. Und was bei uns ankam, waren ein paar Blätter aus dieser Liste. Aber das Wichtigste war da. Das Wichtigste, wir konnten sitzen, wir hatten einen Tisch, wir hatten Stühle. Es kam auch unser Bett. Aber frag mich nicht, es kam keine einzige Schraube mit zu diesem Bett. Es war keine Schraube zu finden. Schrauben waren überhaupt nicht mehr zu finden. Wir haben auf dem Sofa geschlafen, das ging auch. Aber das ist genau diese Frage, wenn du in so einer Situation bist. Kannst du das aushalten? Wenn wir gewöhnt sind, dass alles klappt wie am Schnürchen, dass ich das Bauhaus habe um die Ecke und da hole ich mir natürlich alle Schrauben. Gibt es denn so eine Idee? Und einfach zu sehen, das geht nicht. Wir haben 5 Wochen auf dem Sofa geschlafen und dann haben wir ein Bett in Norwegen gekauft. Fertig war's. Es war gut, diese Herausforderung war für uns wichtig, weil wir gemerkt haben, dass uns viele Dinge so wichtig sind und unser Herz daran hängt, dass wir für anderes nicht mehr frei sind. Und es ist wirklich so, je mehr Dinge ich in meinen Kopf packe, aus dem Wissen im Computer, Internet, Google, was ich alles habe, umso weniger Platz ist ja auch irgendwo. Und die Kapazität für Gott schränkt sich einfach darum ein. Und darum haben wir manchmal ein fremdes Gefühl, wenn wir was von Gott in der Bibel lesen, weil es eigentlich nicht reinpasst in unser Leben, weil unser Leben voll ist und fertig ist. Und wo soll da Gott hin? Aber das Gute an Gott ist, dass er hartnäckig ist, dass er genau wie diesem jungen Mann, der dann traurig weggeht, dass er uns das deutlich macht. Überlege, was du raustun kannst und zeig und mir, wo du Platz hast für mich. Wo ist dein Platz für Gott? Wo ist das, was du Gott überlässt? Und wenn du das schaffst, wirst du eine neue Sicherheit erfahren. Nämlich die Sicherheit, die Jesus in Matthäus 28 uns beschreibt. Eine Sicherheit, die ganz anders ist als alle Sicherheiten dieser Welt. Da heißt es nämlich: Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Ich persönlich finde, es gibt keine bessere Sicherheit. Und wir haben das ganz viele Male in unserem Auslandsurlaub, Aufenthalt jetzt erfahren. Es passieren Dinge, wenn du dich befreist von deinen ganzen Sachen und was du im Kopf so hast. Passiert etwas Neues. Gott kommt anders auf dich zu. Gott, du hörst auch Gottes Stimme anders, möchte ich behaupten, weil es einmal still ist. Du hörst nicht jetzt immer Radio oder irgendwas anderes, weil es ja nicht da war. Und du hörst ganz andere Dinge. Du triffst ganz andere Menschen. Du siehst ganz andere Sachen. So wie wir manchmal fasten, weil wir genug zu essen haben, denken wir mal, jetzt machen wir mal eine Pause mit dem Essen, jetzt haben wir da so viel von. So ist es gut, eigentlich zu fasten von seinem eigenen Sicherheitsbedürfnis. Zu fasten von all den Dingen, die du hast und zu gucken, kannst du mit weniger leben. Aber der Mensch braucht eine Sicherheit. Es wäre sehr albern von mir zu behaupten, dass ihr nur in Unsicherheit leben sollt. Das geht gar nicht. Der Mensch braucht Sicherheiten. Er braucht diese Sicherheit, um sich zu entfalten zu können, um leben zu können, um seine Fähigkeiten zu entwickeln, brauchen wir eine Sicherheit. Wenn wir nur in Unsicherheit und Ängsten sind, können wir uns nicht weiter entfalten. Und wir haben diese Zeiten als Kriegsgeneration unserer Großeltern erlebt, die nur in Angst gelebt hatten, wie wenig und wie sie sich entfalten konnten, wie schmal ihr Leben war und auf welcher Fülle und Breite des Lebens wir jetzt leben. Und diese Sicherheit braucht der Mensch. Der Mensch muss wissen, wo er hingehört und er braucht dieses Vertrauen. Ist einer für mich da? Und das will Jesus Christus uns sagen. Er will uns sagen, ich bin immer und überall bei euch, bis ans Ende dieser Welt. Ich verlasse euch nicht, sondern ich bin da. Und das, was du zu tun hast, ist zu sagen, ja Herr, ich will es annehmen. Ich will es glauben, dass du immer für mich da bist und ich will mich auf dich einstellen. Ich will dir Platz geben in meinem Leben und ich will üben, sicher zu sein mit dir. Was heißt das, sicher zu sein in Jesus? Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt, ich fühle mich nicht wohl und weiß vielleicht auch nicht, was ich will, aber ich weiß, Jesus ist bei mir. Und das muss ein Gedanke sein, der in euren Köpfen erstmal stattfindet und vom Kopf ins Herz geht. Ihr müsst euch bewusst werden, dass es Jesus ist, der euch immer umgibt, wie es heißt, von allen Seiten umgibst du mich, Herr. Und das musst du dir morgen, wenn du aufwachst, am besten schon klar machen. Brauch keine Angst zu haben vor dem Tag. Und das wird ja sonst so blöde. Und die anderen werden wieder was zu mir sagen, das ist doof. Wenn du morgens denkst, Jesus, du bist mit mir, dann hast du eine andere Beziehung in diesen Tag hinein. Das heißt nicht, dass dir alles gelingt. Das heißt auch nicht, dass alles gut wird und alles ganz glatt läuft. Auch Christen haben Schwierigkeiten in ihrem Leben und zum Teil große Schwierigkeiten. Aber es heißt, dass immer jemand bei dir bist, dass du nicht allein bist. Du hast so von hinten diese Hand in deinem Rücken, so nenne ich das, die sagt, ich kann mich auf dich verlassen. Mir tut es immer sehr gut, wenn ich manchmal in Situationen hineingekommen bin, wo ich nicht wusste, wie ich das bewältigen sollte, dass ich dachte, Herr, bist du bei mir? Und ich wusste, ja, Gott ist bei mir. Nehmt euch Zeit und überlegt, was es für euch bedeutet, dass Gott bei euch ist. Und noch etwas anderes, ganz Wunderbares, hat uns Gott gesagt. Es steht im Hebräerbrief. Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Wie er gestern war, so ist er auch heute. Und so wird er für immer und ewig bleiben. Bei Gott gibt es keine Veränderung. Er ist der Gott, der von Anfang der Welt bestimmt hat, dass du errettet wirst. Der von Anfang der Welt bestimmt hat, dass du erlöst bist und bei ihm bist. Gott hat diesen Plan gelegt. Und das ist das Gute, was auch immer sich in deinem Leben verändert, was auch immer dir passiert, Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen, Pläne, die nicht ausgeführt werden können oder ganz andere Dinge. Gott und Jesus Christus bleibt immer derselbe. Für mich ist es eine ungeheure Sicherheit. Denn ich weiß, dass ich selber manchmal auch nicht dieselbe bin, dass ich Launen habe und dass ich nicht immer gleichmäßig nett und freundlich sein kann. Aber zu wissen, dass Gott derselbe ist, der, zu dem ich immer wieder kommen kann, den ich um Vergebung bitten kann, den ich um Kraft bitten kann für den nächsten Tag, ist so eine große Sicherheit für mich, dass ich mich getraut habe, in vielen Situationen einfach zu springen, einfach loszugehen. Einfach Dinge zu verschenken, die andere brauchten und ich brauchte sie nicht. Einfach loszulassen. Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, liebt dich auch heute noch. Er wird dich nie verlassen, auch wenn andere Menschen dich nicht toll finden, wenn andere ganz viel Kritik an dir haben. Und mit Kritik sind wir ja nun wahrlich nicht sparsam. Auch wenn du nicht reinpasst in dieses oder jenes Schema, auch wenn du nicht in diese oder jene Freundesgruppe reinpasst, auch wenn du manchmal einfach rausfällst vielleicht und das Gefühl hast, ich falle hier aus allem raus und wo gehöre ich eigentlich hin? Jesus Christus steht zu dir, weil du ihm so wichtig warst, dass er für dich in den Tod gegangen bist. Und wenn man sich das klar macht und mehrmals am Tag daran denkt, hier gibt es nicht viele Leute, manchmal ist es auf der Arbeit so, dass man denkt, Mensch, die kommen hier mit ganz viel, so, das ist so eine Stimmung, mit Misstrauen entgegen, sie mögen dich nicht besonders oder sie kommen mit deiner Art nicht zurecht. Aber zu Hause zu sein und zu wissen, Herr, du veränderst dich nicht. Du hast mich herausgerufen zu dir. Du bist derselbe und ich komme zu dir als dein Kind. Ich bin traurig, ich bin am Ende, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber du, Herr, du bist der Gleiche. Du bist immer da, heute, morgen und in Ewigkeit. Wir können nicht von jetzt ins Rentenalter schauen. Man kann nicht, wenn man jung ist, schon wissen, in welchem Beruf man geht. Man weiß nicht, wenn man 13 ist, wie man heiratet oder ob man überhaupt Familie hat. Man weiß so vieles nicht und wüsste es gar nicht. Aber du kannst sicher sein, dass Jesus mit dir ist und dass er das Beste aus deinem Leben macht. Diese Sicherheit ist die größte Sicherheit, die wir in unserem persönlichen Leben haben können. Was auch immer geschieht, was auch immer auf uns zukommt, wer uns auch immer regiert oder welche Währung wir haben wollen, werden, es ist unerheblich. Weil dieser eine, Jesus Christus, in deinem Leben bleibt und sich nicht verändert, weil er der Herr ist und es bleiben will. Das wünsche ich uns allen, dass uns diese Gewissheit und dieses Wissen ausfüllt und zu einem freudigen Leben hier und alle Zeit führt. Amen. Gott im Himmel, du bist für uns wie eine feste Burg. Wir können uns auf dich verlassen. Du bleibst, der du bist. Du bist immer für uns da. Das ist die größte Sicherheit unseres Lebens. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Herr, hilf, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, daran zu denken, dass du unsere Sicherheit bist, dass wenn Ängste kommen, wir uns auf dich verlassen, dass du der Felsen bist, auf dem wir stehen dürfen. Begleite du uns alle in diese neue Woche hinein mit der neuen und alten Sicherheit, geliebt werden von dir. Amen.